Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für den intensiven Vormittag, der hinter uns liegt. Wir danken dir für die Tischgemeinschaft, die wir haben konnten. Und wir danken jetzt dir auch für diese besondere Mittagseinheit, in der wir hier zusammenkommen, deinem Namen, um ein Stückchen Anteil zu geben an dem, was du in Biografien, in Menschenleben tust. Wir danken dir, dass uns das ermutigen kann, dass uns das aufbauen kann. Und wir bitten dich, dass du auch diese Mittagseinheit genau dazu gebrauchst, dass wir mit unserem Jesus-Standpunkt, den wir selber einnehmen, gestärkt unsere Spur ziehen. Danke für Eckhard Meyer in unserer Mitte. Wir freuen uns auf das, was wir hören und aufnehmen können, bitten dich, dass du ihn segnest und wissen, dass du da bist. Deine Wirksamkeit und dein Geist ist vorausgesetzt und wir preisen dich darüber. Amen. Lieber Eckhard, das freut mich wirklich sehr, dass wir heute Mittag ein bisschen Zeit haben, uns hier zu unterhalten.
Danke.
Wir haben das schön vorbereitet und ich habe mir natürlich die Freiheit genommen, noch die eine andere Frage zu stellen, die er nicht weiß. Und da ist sehr flexibel und spontan und das wird richtig gut werden. Und wir haben also hier Eckhard Meyer vor uns, Jahrgang 1934. Kann das jemand toppen? Ja, da. Was für ein Jahrgang? 33. Also, bist noch jung dagegen. Okay. Jahrgang 1934, letztes Jahr seinen ganz großen Geburtstag. Du bist verheiratet, du hast 3 Kinder, 8 Enkelkinder, 11 Urenkelkinder, wenn ich den letzten Stand habe. Habe ich es richtig gesagt? Gut, also haben wir diese familiäre Struktur schon mal klar beschrieben. Und jetzt ist natürlich für uns, dass wir sagen, lass uns mal ein bisschen mit reingucken. Wir gehen mit dir also in diesem Augenblick mal zurück ins Jahr 1934. Nimm uns mal mit in deine Welt, die du damals ja jetzt nicht bewusst wahrgenommen hast. Aber schreib uns mal die Eckdaten des Jahres 1934 deiner Familie.
Wir haben in Karlsruhe gewohnt. Und wir waren 3 Geschwister, 2 ältere Brüder, der eine 10,5, der andere 11,5 Jahre älter als ich. Ich
war Du bist also der Kleinste.
Ich war der kleine Ecki. Ja. Und die anderen wurden genannt die Buwe. Also, obwohl wir sonst nicht so viel Dialekt gesprochen haben, aber die Buwe. Und ich habe das natürlich, also 34 noch nicht erlebt, allerdings dann so 7, 8, 39, da gibt es schon durchaus Erinnerungen, denn die Buwe waren in der Hitlerjugend, logischerweise, das war ja absolute Pflicht, was anderes gab es nicht damals. Und mein Bruder Hartmut, der ja hier besonders bekannt ist, der war beim Reiten und hat schon beim Reiten ein Mädchen kennengelernt, das er dann später geheiratet hat. Und es war eine ganz besondere Atmosphäre natürlich. Denn wir mussten absolut schweigen über das, was in der Familie bei uns geschieht. Mhm. Man durfte kein Wort nach draußen tragen. Mhm. Denn der Ortsgruppenleiter wohnte gerade direkt über uns im nächsten Geschoss. Ich weiß nicht, wer uns überhaupt noch weiß, was eine Ortsgruppe ist. Und außerdem, mein Vater stand unter ziemlichem Druck. Er war Gymnasialprofessor in der Goetheschule in Karlsruhe, hat Deutsch und Englisch, manchmal auch Latein gelehrt. Der stand unter Druck, weil sein Direktor, ein streng linientreuer Nationalsozialist war, der ihn immer wieder gedrängt hat, in die Partei einzutreten. Und das hat er dann aber nicht gemacht, lange Zeit mindestens. Zum Schluss konnte er es dann einfach nicht mehr. Und denn in der Familie war es absolut klar für meinen Vater, er hat häufig Hitler MM genannt. Massenmörder. Mhm. Also das ist natürlich furchtbar, wenn sowas nach außen gedrungen wäre. Mein Großvater war auch sehr konservativ. so dass wir also in der Familie auch bis zum Großvater hin nicht systemtreu waren. Und das ist für so junge Menschen, wie ich es war und auch wie meine zwei Brüder es noch waren, nicht leicht. Denn irgendwie, man kennt ja eigentlich nichts anderes.
Ja, klar.
Man ist da hineingeboren und deswegen ist es nicht so einfach. Ja, das war also die erste Zeit vor dem Krieg mindestens noch. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinen beiden Brüdern gehabt. Wir waren richtig gehend, ein Herz und eine Seele.
Obwohl der Altersunterschied so groß war.
Ja, ich war halt so der besonders kleine Liebling. Nicht, weil ich so toll war, sondern weil ich halt einfach so ein kleiner Nachkömmling war. Okay. Und deswegen, auch gerade zu meinem ältesten Bruder Günther, habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt in vielem. Ich habe dann auch natürlich Fragen gestellt und so weiter.
Also, aber dann kam das Jahr 39, das hat natürlich eine Menge geändert.
Im Jahr 39.
Gerade auch für deine großen Brüder.
Ja, da wurden, ich muss sagen, die beiden Brüder, obwohl sie ein Jahr auseinander waren, waren immer in derselben Klasse und in derselben Bank sogar gesessen, waren also auch untereinander sehr verbunden, denn mein Bruder Hartmut hat die Chance genutzt und hat ein Jahr übersprungen. Dadurch war er also,
hat er aufgeholt.
Ja, waren sie zusammen. Und Hitler hat es ja fertig gebracht, dann die neun Jahre etwas auf acht Jahre zu reduzieren. Deswegen haben sie schon 39 ihr Abitur gemacht und standen dann natürlich nicht vor der Frage, sondern vor der Situation, dass es jetzt ins Militär geht. Zunächst Arbeitsdienst und dann Militär. Und da haben wir dann Briefe noch ausgetauscht und so. Ich erinnere mich also sehr gerne daran, wie wir da. Ich muss noch vielleicht etwas dazu sagen zur Familiensituation. Ich bin nicht in ein Elternhaus geboren worden, die biblisch gläubig waren, die Eltern. Sondern mein Vater war mehr etwas schön geistig philosophisch eingestellt und meine Mutter neigte zur Anthroposophie. Und das ist also beides natürlich nicht so leicht zugänglich für ein Kind, deswegen war es kein Thema
eigentlich. Also spielte christlicher Glaube im eigentlichen Sinn keine wesentliche Rolle in deiner Kindheit.
Mein Bruder Hartmut, der hat also der Anthroposophie sich ein bisschen zugeneigt gehabt. Das Bild von Rudolf Steiner war über seinem Bett, das sehe ich heute noch. Und er ist auch in den Krieg gezogen mit dem Neuen Testament und Rudolf Steiner.
Und Rudolf Steiner.
Eigentlich müsste ich die
Reihenfolge umdrehen. Ne? Rudolf Steiner und NT.
Ja, so ähnlich. Ja. Also er war interessiert, geistlich interessiert, aber nicht gläubig in dem Sinne, wie wir es biblisch verstehen.
Und dein Bruder Günther auch nicht?
Der auch nicht.
Nicht. Also nicht die klassische christliche Familie, wie wir es immer jetzt so betont haben, die schon jesusgläubig waren. Das ist bei dir jetzt nicht der Fall.
Nein, absolut nicht der Fall gewesen. Das hat sich dann natürlich gewendet mal, aber da kommen wir noch
dazu.
Kommen wir noch später dazu. Der Krieg, der hat natürlich alles verändert, klar. Denn nicht nur, dass wir das Kriegsgeschehen in Karlsruhe sehr intensiv miterlebt haben durch Luftangriffe, sondern dass wir eben auch mit unseren Brüdern oder Geschwistern uns ausgetauscht haben. Günther wurde zum Ausbilder dann, sie sind beide in der Luftwaffe gelandet. Und Hartmut wollte immer Pilot werden. Das hat sich ja später auch ausgewirkt. Und so hat sich dann, eines muss ich auch noch dazu sagen, wir hatten eine Haushaltshilfe, die Alma aus Rosheim. Und die war gläubig.
Die war gläubig.
Das habe ich aber damals nicht verstanden. Sie ging in die Stund. in den AB-Verein in Karlsruhe. Mhm. Und da beim Kaiserdenkmal war das, habe ich irgendwie. Und das hat sicherlich auch einen gewissen Segen gehabt, muss ich sagen. Denn wir haben auch später noch Kontakt zu Alma gehabt und ich als Kind natürlich im besonders engen. Sie war sehr lieb und sehr nett. Nur wenn sie dann telefonierte mit ihren Eltern, habe ich nichts verstanden, weil sie dann einen Dialekt
sprach.
Das ich nicht. Übrigens, daran hat man gesehen, dass meine Mutter immer auch technisch orientiert war und auf Kontakt und modern. Wir hatten ein Telefon. Das war damals nicht so selbstverständlich wie heute. Ich weiß noch genau die Telefonnummer, 4216. Werde ich auch nie vergessen. Und wenn man abgehoben hat, dann war es Fräulein vom Amt da. Naja, das nur nebenbei.
Naja, gut, wenn man 1934 geboren ist, gehört das dazu.
Ja, ja,
ganz genau.
Das gehört schon irgendwie dazu.
Ja.
Und dass die Kriegszeit, wie gesagt, kurz ausgeführt, Günther hat sich ausbilden lassen und wurde dann selbst Ausbilder, war also nicht an der Front bis zum Ende des Krieges. Und Hartmut, der kam in der Luftwaffe zur Gelegenheit, eine Pilotenausbildung zu machen. Und das war natürlich sein Herzenswunsch. Das wollte er unbedingt. Und trotzdem hat er es dann nicht getan. Man hat ihn sogar dann noch mitfliegen lassen bei Luftangriffen, Deutschen. Und damit er Freude dran
mehr kriegt.
Aber er hat es dann doch vorgezogen, in Berlin zu studieren. Denn von klein auf wollte er Arzt werden. Also meine Mutter war, als er so 5 Jahre war, im Krankenhaus jemand besuchen. Und da sagt er dann, Mutter, ich gehe jetzt nicht mit nach Hause, ich bleibe hier. Hier gehöre ich hin. Und dann sagt die Mutter, ja, also du kannst nicht mal lesen und schreiben. Also du musst ja schon, ja, also gut, 1-2 Jahre gehe ich in die Schule. Aber dann komme ich wieder hierher. Das sieht man, wie
das ihn bewegt
vom Kind
hat.
Auf da drin war. Deswegen hat er dann auch den Pilotenschein abgewiesen sogar und hat studiert und konnte bis zum Physikum, so heißt es, in Berlin studieren. Und da begann schon etwas sein geistlicher Weg, denn wir haben dort eine Tante gehabt.
In Berlin.
Onkel Hans, Bruder meiner Mutter, war dort verheiratet und der war natürlich auch beim Militär. Und die war sehr gläubig. Und da haben sie sehr viele Gespräche geführt und sie hat so den Grundstein gelegt. Aber der Durchbruch war noch nicht da. Der kam noch. Und so konnte er also studieren und während des Studiums natürlich bei den Luftangriffen helfen. Er war immer an der Front, Hartmut. Bei der Hitlerjugend schon war er bei einem Ausflug in einem Jugendheim und da hat irgendein Mädchen eine Abtreibung versucht und war in einer furchtbar schlechten Lage. Hartmut hat sofort eingegriffen und hat alles Notwendige.
Also das klassische Medizinerherz.
Eben.
Ja.
Und er war auch immer derjenige, in dessen Anwesenheit sehr viel geschah. Der Günther hat immer gesagt, ich weiß nicht, wenn ich mit dem Hartmut gehe, dann passiert immer was. Ist also auch auf der Messe mal jemand aus der Schiffsschaukel rausgeflogen und so weiter. Also und das, wie gesagt, in dem Jugendheim. Und er war also richtig gehend da bei der Hilfe und hat sehr Wesentliches.
Ja. Natürlich fällt uns jetzt hier auf, dass der Bruder Günther gar nicht mehr erwähnt wird.
Ach so, ja.
Warum wohl?
Der gute Bruder Günther ist im letzten Jahr, also im Februar 1945, vom Feindflug, wie es damals hieß, nicht zurückgekehrt. Er war in Trondheim in Norwegen und 450 Kilometer über dem Eismeer. Ist er irgendwie, wir wissen nichts, gar nichts. Er ist nur nicht zurückgekehrt und deswegen bis zum heutigen Tage vermisst. Hartmut dagegen, der hat nach seinem Studium dann den ganzen Frankreich-Feldzug, also Rückzug, muss man sagen, in dem Fall, nach dem D-Day mitgemacht und hat zahlreiche Situationen erlebt, die eigentlich fast gesichert tödlich sind. Und er wurde noch nicht mal an der Haut geritzt. Ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen.
Und bei der ganzen Zeit wart ihr hier in Karlsruhe, habt Karlsruhe Bombenangriff und sonst was erlebt?
Ja, das muss ich auch noch, das stimmt. Ich bin immer wieder bei meinem Zahnarzt seit 20 Jahren etwa und der hat seine Praxis in der Wohnung, in der ich aufgewachsen bin. So dass ich also in der Wohnung immer mal wieder Eingang habe und mich da zurückerinnern kann. Außerdem habe ich mir da mal gewünscht, dass ich in den Luftschutzkeller komme. Und denn ich habe immer, wir sind ja teilweise jede Nacht aufgeweckt worden von den Sirenen und mussten dann runter in den Luftschutzkeller. Und da waren Pritschen und da lag man dann drauf. Und in vielen Fällen ist nichts geschehen, weil die durchgeflogen sind. Aber ich habe also auch diesen ganz schweren Angriff in Karlsruhe erlebt. Am 2. auf den 3. September 1942. Und ich sehe noch ganz genau, wie wir immer die Decke angeguckt haben, ob die wohl die oben hält. Bleibt oder die runterkommt. Und das war, wie gesagt, ich habe diese Decke in jedem Millimeter fotografisch scharfes Bild im Kopf. Und ich bin vor 2 Jahren, habe ich mir dann mal gewünscht, dass ich in den Luftschutzkeller komme.
In diesem Haus von dem Zahnarzt?
In dem Haus, in den Luftschutzkeller, an die Stelle, wo ich lag und habe die Decke angeguckt. Ich darf sagen, es ist genauso wie in meiner Erinnerung. Und das war natürlich furchtbar, denn wir haben dann draußen die vielen Obdachlosen gesehen und all die Möbel auf der Straße stehen, weil das ein brennendes Haus. Und das ist natürlich für ein Kind auch schwer. Die Schule war kaputt. Ich bin in der Zwischenzeit ja im Jahr 40 eingeschult worden in der Gutenberg-Schule in Karlsruhe. Und die wurde ausgebombt. Dann mussten wir also nach Mühlburg laufen, in die Hartschule und später dann in die Helmholtz-Schule. Es hat alles Auswirkungen gehabt und war wirklich sehr belastend. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man es nicht durchgemacht hat.
Wir machen mal einen Sprung mit dir in die Nachkriegszeit, also 45 und dann die Jahre danach, halbwegs versucht, das Leben wieder zu sortieren. Ihr wart aber nicht mehr in Karlsruhe, ihr wart dann inzwischen.
Also ich wurde wegen der Luftangriffe dann als Kind im Jahr 43 zu meinen Großeltern nach Baden-Baden geschickt. Denn in Baden-Baden wusste man, dass es keine Luftangriffe geben wird. Denn Heidelberg für die Amerikaner und Baden-Baden für die Franzosen wurde bewahrt. Und das war irgendwie bei uns so als sicher anzusehen, dass wir bei Luftangriffen, bei der Sirene gar nicht mehr aufgestanden sind. Wir blieben im Bett liegen.
Weil ihr ja in Baden-Baden wart.
Weil wir in Baden-Baden waren, naja, sicher. Und es blieb auch so.
Es blieb so,
ja. Es ist also nichts geschehen, ist nichts irgendwie. Und meine Mutter kam dann auch noch hinterher am Ende des Krieges. Und so waren wir in Baden-Baden. Und die andere Familie, die war ja in Ettlingen bereits. Mein Bruder hatte geheiratet im Jahr 44. Denn er sagte, er kommt ins Feld und er will wissen, dass sie zusammen...
Dass es geklärt ist.
Dass es geklärt ist. Und deswegen war also da die Hochzeit und nach dem Krieg, im Augenblick habe ich gerade den Faden, was wollte ich sagen? Ja, also die waren alle zusammen in Ettlingen, auch mein Vater, denn die Karlsruher Wohnung, die war ausgeblasen, wie man sagt. Durch die Luftminen sind also sämtliche Fenster mit Fensterrahmen rausgeflogen. und alle Türen. Ich war also völlig unbewohnbar. Deswegen ist mein Vater auch nach Ettlingen. Und Ettlingen wurde eingenommen von den Franzosen. Und sie hatten das Glück, dass das Offizier-Casino in der Villa Blau, so Blau war der Geburtsname meiner Schwägerin, dort sich einquartiert hat. Und die Mutter von Inge war eine sehr gute Köchin. Die hat dann also den Franzosen da gekocht. So. Den ging es also recht gut. Aber wir in Baden-Baden hatten keine Ahnung. Wir haben nur in der Zeitung gelesen, Brückenkopf Ettlingen. Da waren nämlich fünf Tage war ständiger Beschuss. Der Werwolf hatte sich am Rohberg oben festgesetzt und die Franzosen lagen am Eingang, am Rand von und haben da immer mit dem Werwolf da hin und her. Werwolf waren also die Senioren übrigens, gell, wer das nicht weiß, die eben zum Schluss noch aus Personalmangel eingezogen wurden. Ja, also das war nach dem Krieg. Und dann, wunderbar, mein Vater konnte ja fließend Französisch, deswegen hat er sich sehr gut ausgetauscht mit den Franzosen. Und hat erzählt, dass die Familie da in Baden-Baden ist und nichts weiß, worauf sich ein Leutnant mit seinem Pfarrer auf den Weg gemacht hat nach Baden-Baden. Denn wir konnten nicht da reisen. Und der ist also mit einem Tulpenstrauß nach Baden-Baden gefahren. Ich habe das in Baden-Baden, wir haben am Berg gewohnt, habe ich gesehen, wie da ein Militärfahrzeug kommt und habe sofort Alarm geschlagen. Bei uns, und der hat vor unserer Haustür gehalten, dann war natürlich Zittern, und der stieg aus mit dem Tulpenstrauß. Da sagte meine Mutter, der kommt aus Ettlingen. Denn diese Art Tulpen hat sie sofort mit Ettlingen Verbindung gebracht. Und dann kam er also, der Jean, ein Leutnant, und meine Großmutter konnte also auch, sie war im Internat in der französischen Schweiz, konnte auch etwas Französisch. Dann haben wir also sehr gute Gespräche geführt, wirklich. Also wir haben im persönlichen Umgang miteinander gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe die ersten Schokoladenstücke gekriegt. Hershey Kisses. Jetzt nie vergessen. Entschuldigung, das ist, die Hershey Kisses sind jetzt nicht wichtig. Aber dass sich sowas so einbringt in einer so außergewöhnlichen Zeit, das ist es.
Faszinierend. Ja, ja. Okay, du gehst weiter, machst deine Schule in der Nachkriegszeit mit allem, was da läuft. Ganz wichtige Zäsur haben wir auch extra in unserem Seniorentagprogramm geschrieben, das Jahr 1950.
50,
ja. Weil du 1950, ja, jetzt was dein Glauben angeht.
Bisschen Vorgeschichte
ja,
muss ich schon.
Ja, aber ich muss nur das Stichwort dir geben.
Ja, ja, muss ich schon noch bringen. Ja, also wir sind dann Juli 1945 sind wir dann nach Ettlingen und ich bin dann Anfang 1946, mein Vater hat mich vorbereitet für die Gwinda, in die Schule gegangen und habe dann dort das Realgymnasium absolviert. Und Hartmut, der kam nach schweren Monaten in amerikanischer Gefangenschaft in Frankreich, kam dann heim und er war völlig verändert. Er war nicht mehr mein Bruder, wie ich ihn in Erinnerung hatte. So der lebensfrohe. Und auch das ist für mich ein wichtiges Erlebnis gewesen, dass ich das dann versuchte einzuordnen. Und gut, und aber er hatte keine Lebensgrundlage. Das Studium war nicht fertig und sein Schwager kam auch von russischer Gefangenschaft zurück. Und so haben die beiden dann begonnen, eine Firma, eine Produktion aufzubauen. Zunächst Zementdachziegel in der Garage, handgemacht. Also. Und das hat natürlich sehr gut funktioniert zum Schluss. Was einer herstellte, konnte er verkaufen. Es war ja ein derartiger Mangel und hauptsächlich Baumaterial. Und so hat sich das also etwas entwickelt, dass sie auch andere Baumaterialien machten, also Deckenträger. Sämtliche Decken hier im Hauptbau sind noch von dieser Firma, die hieß Ferma, Fertigbau- und Maschinenfabrik in Ettlingen. Und das war die Grundlage, die dann überhaupt letzten Endes auch zu der finanziellen Grundlage der Langstamper Höhe führte, letztlich. Aber da kommen wir noch drauf. Mhm. Und im Jahr, so ich ganz genau weiß nicht, es war wohl 47 oder 48, hat mein Bruder und meine Schwägerin eine Evangelisation besucht in Durlach von Pfarrer Fuchs. So hieß der.
Herbert Fuchs.
Der irgendwie. Und dabei sind sie zum lebendigen Glauben gekommen. Mhm. Und sind dann mit der Brüderbewegung eigentlich um Geier, Heller, Schirmacher in Ettlingen, Exner und so Hans Heck und so
die
weiter.
Die ganze Truppe.
Also die ganze Truppe in Verbindung gekommen. Und das hat den Hartmut also vollkommen verwandelt, muss ich sagen. Und er hat dann an Sonntagnachmittagen, erinnere ich mich, saßen wir dann im Garten in der Bulacher Straße in Ettlingen. Und er hat mir dann auch immer erzählt. Und zwar Heilsgeschichte hat er mir erzählt. Und das hat mich stark beeindruckt. Ich muss gestehen, für mich war es nicht meine eigene Sünde, die ich loswerden wollte, sondern zu erkennen, dass der Gott der Liebe in einer Heilsgeschichte seinen Willen vollendet. Das war für mich faszinierend. Und für einen Hartmut sowieso, deswegen hat er mir es auch so weitergegeben. Sie hatten schon zwei Kinder dann, ich war Babysitter, um es kurz zu machen. Dann, und dann eines Tages, weil sie einmal in der Woche, Mittwoch, sind sie immer in den Hauskreis gegangen. Eines Tages habe ich ihnen gesagt, wisst ihr was? Auf dem Tisch lag dann natürlich Gnade und Herrlichkeit.
Die Zeitschrift.
Ja. Und dann habe ich eines Tages gesagt, ihr müsst euch einen anderen Babysitter suchen. Ja, warum? Ja, ich will mitgehen. Bin dann mit und durfte am 2. November 1950 bei Kurt Exner in Ettlingen am Marktplatz, das Haus steht unverändert heute noch dort, ich gucke mir es immer wieder an, wenn ich am Marktplatz komme, durfte ich zum lebendigen Glauben kommen. Und er hat mir das Wort mitgegeben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich sieht und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Johannes 5,24. Das ist mir also tief eingeprägt worden. Und so kam ich also 1950
zum Glauben,
zum lebendigen Glauben. Und von dem Augenblick an war natürlich auch die Beziehung zu meinem Bruder und die Zusammenarbeit noch intensiver.
Ja, klar, ganz klar.
Weil sich das dann... Und dann 1952 habe ich Abitur gemacht in Ettlingen. Und von der Berufswahl war für mich klar, also Arzt
war nicht dein Ding.
Nee.
Ein Arzt reicht ja auch in der Familie.
Sieht man Unterschiede. Aber ich habe mich immer sehr interessiert für Elektrotechnik. Deswegen, ich wollte Elektrotechnik studieren. Aber da nun eine Maschinenbaufirma da war, deswegen habe ich mir es dann doch überlegt und habe Maschinenbau studiert. Die Firmen hatten sich auch entwickelt neben dieser Firma Ferma, die am Anfang Baumaterialien herstellte, hat sich aus der Reparaturwerkstatt dieser Firma dann die Elba ergeben, Ettlinger Baumaschinen.
Und du hast nach dem Studium in diesen Firmen gearbeitet?
Ja. Und ja, das ist ein längerer Weg noch gewesen. Ein bisschen bleibe ich vielleicht dabei noch. Und wir haben zusammen dann meine Mutter, die hat sich auch eingebracht. Die hat also Sekretärendienste gemacht. Und die Firmen haben sich sehr schnell entwickelt. Und das ist eigentlich sehr erfreulich gewesen. Und ich bin sofort nach meinem Abitur eingetreten und habe ein halbes Jahr eine Art Schlosserlehre gemacht. Das war auch Voraussetzung für das. Und so kam ich also da hinein. und habe dann mit dem Studium begonnen. Und aber nach zwei Semester meinte Hartmut, also wir wollen unbedingt einen Export aufbauen. Mhm. Und dann hat man mich also nach Mexiko geschickt.
So, und jetzt kommen wir auf ein Thema, da musst du unterbrechen. Du hast eine Menge Sprachen gelernt in deinem Dasein.
Ja, das ist genau das.
Also, Deutsch sowieso.
Ja, ja.
Dann Englisch ja. Und dann?
Ja, nee, erst, ja, also in der Schule.
Ja, ja.
Englisch, aber nicht so nicht, tiefgründig.
Ja, und was kam dann?
Nein, erst kam Spanisch.
Spanisch.
Mexiko. Da war ich also in Mexiko-Stadt dann und habe dort mit dem Vertreter auch die Maschinen. Wir hatten einen Handschrauber entwickelt und das war der Durchbruch. Weil das waren.
Du warst ein junger Kerl. Wer warst du denn in Mexiko?
Ja, ich habe meinen 20. Geburtstag auf dem Schiff nach Mexiko
gefeiert. Ja, das war ich. Okay, ganz genau.
Ich habe noch ein Bild, wo Coca-Cola-Flaschen als 20.
Auf dem Schiff.
Auf dem Schiff. Das war ein Frachtschiff mit 12 Passagieren. Mhm. Und ich war einer davon. Wir hatten übrigens schwieriges Wetter, aber das ist eine zu lange Geschichte. Mhm. Gut, so kam ich also nach Mexiko. Da war ich ein Dreivierteljahr etwa. Und dann hat sich aber das mit dem Vertreter verändert. Mhm. Und ich habe mich auf den Heimweg gemacht, wollte eine Woche in Kuba den Vertreter dort besuchen und hatte aber Spanisch gelernt natürlich in der Zwischenzeit. Und dann hat der mich gefragt, Herr Mayer, ich brauche einen Dolmetscher, denn wir verkaufen hier Lokomotiven und da haben wir Monteure und Direktoren von der deutschen Firma und die können alle kein Spanisch. Mhm. Und dann habe ich mal mit dem Hartmut korrespondiert. Übrigens, heute schreibt man eine WhatsApp. Mhm. Damals habe ich einen Brief natürlich schreiben müssen. Ein Ferngespräch war kaum möglich. Der ging eine Woche und eine Woche zurück. Also nach zwei Wochen kamen dann Antworten. Auf jeden Fall, wir haben dann vereinbart, dass ich also da bleiben kann. Eine Zeit lang.
Da war ich ein
halbes Jahr auf Kuba.
Okay.
Und dann haben wir 24 Lokomotiven verkauft.
Okay.
Und ich kam zu einem Traum jedes Jungen, nämlich Lokomotivführer zu werden. Ja, und dann bin ich über Venezuela, dann Guatemala und so weiter, bin ich zurück USA und von USA wieder.
Nach Ettlingen.
Wieder zurück. Wir haben einen Onkel in USA, also in Philadelphia gehabt. Und dann ging ich zurück und habe das Studium weitergemacht. Meine Kommilitonen hatten jetzt schon das Vorexamen. Ich war natürlich dann allein da unterwegs, aber naja.
Sei es drum, du hast es geschafft.
Irgendwie habe ich es hingebracht. Und dann ging es weiter, weil du nach den Sprachen fragst. Da war ich also 55, war ich dann wieder größtenteils zu Hause. Und 56 meinte Hartmut, ich brauche unbedingt jemanden in den USA, der die Verkaufsorganisation aufbaut. Und so kam ich
ans Englisch
nach USA und habe dort natürlich dann Englisch. Mhm. Und
das natürlich ein großer Schatz für dich gewesen, diese Sprachen.
Ja, ja.
Mit denen,
ja, das ist auch sehr viel arbeiten. Erfahrung. Das ich muss klar. sagen, ich war auch sehr dankbar eben, denn es erweitert den Horizont enorm. Mhm. Und da habe ich natürlich auch mit Christen.
Jetzt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast ja nicht nur eine sprachliche Erweiterung und da als junger Kerl in den verschiedenen Ländern unterwegs, sondern du bist ja als Christ dort gewesen. Du hast ja da auch dann unterschiedliche Konfessionen kennengelernt. Das gehört ja auch zu dir.
Ja.
War der von Haus aus klassische evangelische Landeskirche?
Nee.
Oder?
Wo?
In deiner Familie.
Ach, in der Familie, ja.
Ja, genau. Ja, und jetzt kam die weite Welt der christlichen Szene dazu.
Ja, und da drüben gab es also dann in New York gab es einen Verein für christliche Geschäftsleute. Mhm. Und die haben eine Evangelisation durchgeführt und haben gesagt, der beste Ort für eine Evangelisation ist ein Schiff, denn da kann keiner weg. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ach ja, wenn ich gerade da komme, ob ich nicht Ascher werden wollte.
Aha.
Ich habe nicht gewusst, was Ascher ist. Ich habe mal nachgeguckt im Wörterbuch dann. Das war also einer, der die Ordnung hilft und so weiter. Und so kam ich also in eine Evangelisation dieser Geschäftsleute und habe dann auch da weitere Kontakte gehabt. Dann irgendwann wurde ich mal eingeladen, habe gar nicht gemerkt, dass es Zeugen Jehovas waren. Mhm. Als ich dann dahin kam in deren Gottesdienst, habe ich gedacht, naja, also es war nicht genau das. Mhm. Aber ein sehr schönes Erlebnis war auch, dass ich einfach durch Manhattan lief und da war die Kirche und die Tür offen. Mhm. Habe ich geguckt, oh, Gottesdienst, gehst mal rein. Mhm. Habe mich hinten hingesetzt. Das ging nicht lang. Dann kam einer und hat gesagt, Sie sind doch neu hier. Mhm. Können wir Ihnen irgendetwas bieten? Mhm. Also der wollte, dass ich mehr mitnehme, als nur mal so ein bisschen zuhören. Mhm. Das hat mich dann eingedrückt. Mhm. Die sind wirklich evangelistisch unterwegs.
Nichts, genau.
Nicht, wenn man, ich glaube, wenn man bei uns in die Kirche kommt und es kommt ein anderer, ein Fremder, weiß nicht, ob man da angesprochen wird.
Verschieden wahrscheinlich.
Naja.
Wir gehen zurück mit dir nach Ettlingen und wir gehen zurück natürlich jetzt in einen Bereich deines Lebens, der jetzt für uns hier natürlich ganz, ganz wichtig ist. Ja. Wir sind jetzt irgendwann in der Mitte der 50er Jahre. So langsam entsteht mit dir und um dich herum, mit deinem Bruder und anderen Brüdern, der Gedankengang eines, eines geistlichen Hauses und Werkes. Und natürlich, klar, da musst du uns jetzt ein bisschen mit hineinnehmen. Das ist ja jetzt mal locker 65, 66, 67 Jahre her. Was hat euch bewegt, damals zu sagen, ich sag's mal ganz platt, wir bauen die La Höhe?
Ja. Ja. Naja, also La Höhe konnten wir es noch nicht nennen.
Nein, ich weiß.
Nein, das hat natürlich klein angefangen. Mhm. Und zwar eigentlich schon 55 in Ansätzen, denn Geier und Heller, die beiden Brüder, hatten ja am Annaberg in Baden-Baden schon sowas versucht, weil man einfach sagt, wir wollen einen neutralen Boden haben, wo wir heilsgeschichtliches Verständnis und Treue zum Wort Gottes vermehren
können.
Und zwar egal von woher die Menschen kommen.
Also konfessionsunabhängig.
Das war von jeher, war das eigentlich Grundsatz. Mhm. Ist ja bis heute geblieben. Und die sind aber gescheitert, und zwar an der Finanzfrage. Mhm. Und 55 starb Karl Geier. Und Hartmut hat ihn am Totenbett besucht und da sagte Karl Geier zu ihm, du hast die Berufung, denn du weißt, wir brauchen so eine Stätte und du hast von dem Herrn die notwendigen Finanzmittel bekommen, wenigstens den Anfang zu machen. Und das war ein ganz wichtiger Hinweis. Und den haben wir dann, da war ich 56, war in den USA, da haben sie das und jenes vielleicht schon besprochen, da war ich ja nicht dabei, aber dann, als ich zurückkam, hatten wir immer eine Art Hauskreis, das war aber beim Hartmut in der Wohnung in Ettlingen eine Art Arbeitskreis. Und zwar waren es die, die nachher auch
die berühmten Sieben
wurden. Also die alle in der Firma eine Position hatten. Also der Werner Müller, der Einkaufschef war, und dann VF, Verkaufsförderung, das heißt Werbung, war der Hans-Dieter Ruf. Und im Kaufmännischen war der Hanno Daum. Und
Roland Göhler.
Und dann Göhler, der war im Vertrieb, hatte also ein großes Gebiet in Deutschland in seiner. Und so.
Also im Grunde genommen, wenn wir mal für die Nichtkenner dieses Systems hier, ist es ja, dass der Hartmut mit seinen Angestellten, mit seinen gläubigen Angestellten, richtig, das ganze Ding initiiert hat.
Ja. Wir waren natürlich in der Firma bekannt auch und wurden die Betbrüder genannt.
Die Betbrüder.
Die Betbrüder, ja. Und, aber es war die natürliche Grundlage, zu beginnen damit. Denn irgendwie arbeiten wir alle mit Herzblut, ob wir nun die Firma zu eigen hatten oder nicht. Also ich habe immer gearbeitet, wie wenn sie mir gehören würde. Ja. Hat mir nie gehört. Aber das war nicht wichtig. Wir haben dann sehr viel eben zusammen gemacht. Übrigens, da sitzt ja noch Hans-Ulrich Jensen, der war damals dabei. Und wir haben zusammen Das waren Betonbereitungsanlagen dann. Und da haben wir auch schon damals zusammengearbeitet.
Oder habt ihr 1959 diesen Verein gegründet? 1959?
Ja, das hat sich dann entwickelt. Mhm. Man wollte zunächst viel kleiner, im Gaistal, in Herrenalb. Mhm. Und dann das und jenes, was so sich anbot. Und aber es war ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann hat man Kontakt bekommen mit Langensteinbach, Karl Ried,
Der berühmte Bürgermeister.
Und der hat da eine Chance für den. Und Hartmut hatte ja die Finanzmittel und sowieso einen Pilotenschein gemacht in der Zwischenzeit, hat dann ein Flugzeug geflogen und fand also diesen Hang hier. Mhm. Das war ein Kahlschlag der Franzosen, der aufgeforstet war. Mhm. Das war eine Schonung mit niederen Bäumen.
Ach, das ist gerade wichtig jetzt. Man kann sich es kaum mehr vorstellen, wenn du jetzt also quasi uns mal kurz nach 1959 mit reinnimmst, hier an dieser Gegend, wo wir jetzt sind, Schonung, Waldschonung.
Nix, 13,6 Hektar.
Ja, das ganze Gebiet bis runter an den Ort. Ja. War ja der Ort noch gar nicht da oben. Es
gab auch keine Paulusstraße. Ja.
Kein Krankenhaus, nichts.
In der Richtung auch bis runter. Ja. Da unten war nur Schwimmbad als nächstes.
Ja, genau.
Also hier alles war überhaupt nichts.
Gar nichts. So, und dieser ganze Hügel hat dein Bruder für diesen Verein erworben.
Und dann, ja, die Chance hatten wir. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir einen gemeinnützigen Verein haben. Mhm. 7 Gründungsmitglieder brauchen wir. Ja. Die hatten wir ja schon. Und haben dann am 29. Januar 1959. Ja. Das sind also jetzt 66 Jahre her.
65. Ja. Ja. 65 hört sich besser an. Also 66 Jahre her. Und du und Hanno Daum, ihr wart die Jüngsten von den 7.
Wir waren die Jüngsten.
Ihr wart die Jüngsten. Gerade mal 25 Jahre alt.
Richtig.
Ist ja nicht der normale Job eines 25-Jährigen, einen Verein mitzugründen. Was ging deinem Kopf ab? Ich überlege, was ging in deinem Kopf ab? Da als 25-Jähriger.
Die gemeinsame Aufgabe, eine unabhängige Verkündigungsstätte für Heilsgeschichte und evangelistische Dienste, Menschen zum Glauben zu bringen. Okay. Da waren wir
voll drin.
Voll drin.
Ja.
Das war wirklich unser Antrieb.
Ja. Ja.
Und deswegen, wie alt wir waren.
War egal.
Genau. Der Hartmut war auch nur 36.
Ja, genau.
Ja. Gell?
Okay, ihr 7, es geht los. So, was kommt als erstes auf diesem Gelände?
Weißt du, zuerst haben wir, also, ja, dann muss ich noch dazu sagen, wir haben Arthur Muhl in diesem Brüderkreis kennengelernt. Der ist ja Architekt aus der Schweiz. Mhm. Und mit dem haben wir natürlich dann Kontakte sehr intensiv, auch auf diesem Gebiet, geknüpft. Mhm. Und dann, da wo jetzt das Jugendheim steht, entstand das sogenannte Hüttenheim.
Mhm.
Das war ein, da gibt es Bilder, gell?
Ein Holzbau.
Ein Holzbau mit 25 Betten.
Also das Hüttenheim war im Grunde genommen eine Holzjugendherberge.
Ja.
Besondere Ausstattung.
Richtig. Da war also ein Saal, ein Saal, ein Viertel von hier. Und da geschah alles, da haben wir gegessen und da wurden also auch Vorträge gehalten. Dann kam eine Küche und dann eben diese Übernachtungsmöglichkeiten. Denn irgendwie, Hartmut hat immer gesagt, Christen sollten ihren Urlaub unter christlichen Themen auch wirklich verleben. Deswegen kommt zu uns. Und wir hatten Vollpension, 5 D-Mark. Damals.
Ja, ja.
Das war schon damals sehr billig. Gell? Also, als der Geschäftspartner vom Hartmut das hörte, sagt, also jetzt spinnst du total.
Ja, ja.
Der hat überhaupt kein Verständnis dafür gehabt.
Aber es fing an. Es gab einen Ort, man konnte sich sammeln, man konnte biblische Freizeiten durchführen. Es war eine intensive Zeit, die dort gelebt war.
Ja, und wir haben schon viele. Dann kam also Arthur Muhl, war der Architekt. Und damals hatten wir dann einen Hausvater, wie er sich nannte. Das war Robert Schad.
Der erste Hausvater.
Das war also so dein Vorgänger.
Mein Vorgänger, genau.
Und der war China-Inland-Missionar früher. Und hat aber dann sich hier eingebracht, hat auch zunächst in der Bauleitung mitgearbeitet und dann auch gepredigt, Gottesdienste gehalten. Und wir haben viele Prediger auch von außen, also außer den Brüdern, genau. Also auch Wolfgang Jugel zum Beispiel.
Und im Grunde muss man ganz einfach sagen, Gott hat das Ganze gesegnet.
Ja.
Ganz einfach gesehen, hat es bestätigt, es sind Leute gekommen, die Tagungen wurden besucht, es gab ein hohes Interesse an dem, was hier dann lief, in diesem noch kleinen, überschaubaren Teil des Hüttenheims.
Ja. Aber wir haben dann auch sofort begonnen, den Hauptbau hier zu entwerfen. Also es gab auch ein Modell,
Ich
habe Bilder davon, was eben hier möglich ist zu bauen. Man hat damals sogar schon an ein Krankenhaus gedacht, ursprünglich mal. Aber so ist dann der Bau. Es war natürlich sehr hilfreich, dass man Leute von der Firma bringen konnte, dass man Material von der Firma liefern konnte hier. Und Hartmut hat das alles irgendwie versucht zu finanzieren und sein Kompagnon hat das Geld dann auf die private Seite für seine Familie raus.
Also die eine Hälfte ging hierhin und die andere Hälfte ging...
Richtig,
genau.
Ähnlich.
Haupthaus. Haupthaus wurde gebaut in den 60ern.
63 war es dann fertig. Und da hat man das dann langsam bezogen. Und dann sind natürlich die Konferenzen auch größer geworden. Aber es war noch eine sehr einfache Struktur. Ich baue schon ein bisschen vor.
Und mit der einfachen Struktur, die dann hier war, ich denke es immer, wenn ich sehe, ich war ja dann noch weit weg, Gott hat es einfach bestätigt, über die ganzen Jahre hinweg bestätigt. Und dann kam ja auch dann die Haustöchterarbeit mit dazu. Die hieß damals noch anders. Das heißt, man hat junge Frauen hier gehabt, die mitgeholfen haben.
Ja.
Und dann kam ja auch diese berühmte Idee des Krankenhauses. Was hat da deinen Bruder bewegt?
Ja, also sicherlich war der Arzt da auch etwas im Hinterkopf beteiligt. Aber er sah also eine Aufgabe an Gläubigen, die schwer erkrankt sind, am Krebs zum Beispiel, und auch geistliche Begleitung brauchen im Krankenhaus.
Also medizinisch, geistlich, seelsorglich, so das war sein Ding, ne?
Das war sein Ding. Und das war natürlich, eine schwierige Sache. Wir waren uns auch nicht so ganz einig im Bruderrat. Es gab damals schon einen Bruderrat, das waren dann noch ein paar mehr. Und aber das ist also gebaut worden. Der Landrat hat uns sehr viel Mut gemacht und Geld zugefügt. Denn er sagte, bis das in Betrieb geht, werden kostendeckende Pflegesätze bezahlt. Das ist aber nie geschehen.
Genau.
Bis zum heutigen Tage nicht. Und deswegen ist das Krankenhaus dann in Betrieb gegangen. Wir haben auch lauter gläubige Ärzte geholt und die haben da gearbeitet. Und dann
kam die Krise.
Nellen hat dann auch das Thema immer wieder in die Zimmer hineingebeamt, in irgendeiner Weise, so dass es wirklich eigentlich ein guter Dienst war. Aber es war finanziell nicht zu stemmen.
Das hat der ganze Verein ist in eine Schieflage gekommen.
Ja. Und dann sagte der Landrat, ich würde Ihnen gerne Geld liefern, also finanzielle Mittel, dass das weitergeht, aber ich darf es nicht, denn Sie sind ein privater
Verein.
Verein oder und das war deswegen nicht möglich und daher musste das Ganze verkauft oder übergeben
werden. Also was heute am Klinikum dort unten zu sehen ist, kann man die Spuren der Architektur noch sehen, den Teil, der in der gleichen Zeit mitgebaut wurde, wie hier das Haupthaus. Inzwischen ja weit erweitert, gehört zur SRH-Gruppe, aber im Grunde genommen war es am Anfang ein großer Komplex,
ja, ja.
Und gehörte zusammen. Das ist für die wichtig, die keine Lahö-Ahnung haben. Und jetzt dann wurde es verkauft und das war eine schmerzhafte Angelegenheit, denke ich.
Also das war schmerzhaft.
Ich habe euch Brüdern, als ich euch kennenlernte, gemerkt, selbst in den vielen Jahren danach, es war immer noch wie eine Narbe,
ja.
Dieses leider verkaufen müssen des
Krankenhauses. Mein Bruder Hartmut als Initiator ist sogar vom Vorsitz des Bruderrates zurückgetreten, deswegen, weil er die
Verantwortung getragen hat.
Verantwortung übernehmen wollte.
Mhm.
Aber von heute aus gesehen ist es ein Riesensegen.
Richtig.
Da arbeiten 1600 Menschen dort.
Ja.
Und es ist ein weltweit anerkanntes Krankenhaus.
Ja, ja. Und der ganze Ort hat sich ja komplett anders entwickelt, dadurch, dass diese Klinik hierher kam. Dieses popelige Langensteinbachdorf hat sich eine ganz andere Sozialstruktur bekommen. Also von daher hochinteressant, aber es war nicht mehr mit der Lahö verbunden.
Es war nicht mehr und die Ärzte waren natürlich nicht sehr glücklich darüber.
Ja, sicher.
Denn sie haben sich das auch anders vorgestellt.
Ja. Die ganze christliche Personal.
Die wurden nicht übernommen.
Ja, genau.
Und wie gesagt, es war eine schwierige Zeit, das hast du richtig erkannt. Aber letzten Endes ist es zu einem guten Ziel gekommen.
Mhm.
Das ist schön.
Wir müssen mal so ganz klein wenig die Schneise jetzt in großen Schritten durchgehen.
Ah.
Also das Haupthaus ist da, die Geschichte geht weiter. Wichtige Passagen der Lahö-Geschichte sind natürlich Baugeschichten, das ist richtig. Denn wir sitzen ja hier auch in einem Teil, den gab es ja vorher auch nicht. Das heißt, du hast in deinem Leben im Bruderrat eigentlich ununterbrochen irgendwie gebaut.
Ja, ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Aber ein Großteil der zusätzlichen Bauten ist schon unter deiner.
Das war dann mein.
Ja.
Ich habe vor kurzem erzählt, dass ich als Pastor immer sehr glücklich war, dass ich nicht bauen musste, weil ich einmal zu einer Gemeinde kam, die hatte gerade gebaut, habe ich Gott gedankt. Und als ich hierher kam, dachte ich, ach, hier ist alles fertig. Nichts ahnt, was da in den letzten 25 Jahren da von euch alles noch gewollt wurde.
Ja.
Also du warst, aber die ganze Zeit warst du, ja, du bist ja jetzt der Einzige, der jetzt alle inzwischen 66 Jahre miterlebt hat.
Ja. Ja, auch die ganzen Hausväter.
Ja. Erlebt und überlebt.
Ja. Also 65 und Rente haben wir noch nie durchgeführt und haben auch nicht daran geglaubt.
Jetzt kommt die berühmte Rentenregel deines Bruders.
Ja. Genau. Also die Rente ist frühestens mit 70.
Richtig. Mit 70 gibt man Rente.
Robert Schad ist also mit 70 ersetzt worden durch Erich Luban.
Ja.
Und Erich Luban, jeder dieser Hausväter, der dann kam, hat seinen wichtigen Beitrag geleistet. Das muss man wirklich auch sagen.
Absolut.
Erich Luban, es waren ja früher waren unsere Prediger hauptsächlich Laien.
Mhm.
Und er war der erste Theologe, der Volltheologe, der natürlich da in der Richtung auch was reingebracht hat. Ich bin sehr dankbar dafür gewesen, gell? Also es ist. Und nach 12 Jahren Robert Schad kam 12 Jahre Erich Luban. Und wir haben dann geglaubt, da vielleicht bleibst du bei der 12. Dann wurde aber der
Manfred Mössinger
kam dazu, aber der blieb dann 17 Jahre.
Ja, der musste auch bis 70 durchhalten.
Eben, ja. Und so sind wir dann im Jahr 2000, wo du dann übernommen hast. Und ich zeige beim Historievortrag immer eine Planung für die Konferenzen, also einen Kalender, einen Konferenzkalender aus dem Jahr 80 oder, 85 ist, glaube ich, egal, auf jeden Fall, in der 80er. Zeit und dann heute. Und da sieht man, was hier weitergegangen ist, nicht nur in der Tiefe der Verkündigung und der Breite, sondern auch in der Organisation, dass man für die verschiedensten Gruppen von Menschen, für verschiedene Altersgruppen, verschiedene Interessengruppen und so weiter, einfach jedes Einzelne in Augenschein nimmt und dann etwas dafür anbietet. Mhm. Und das ist also wirklich toll, das darf ich also als altes Mitglied zu deiner Ehre sagen. Mhm. Du hast es enorm ausgeweitet und vertieft. Mhm. Und wir haben auch eine sehr breite Palette ja von Predigern. Es waren immer eine gewisse Gruppe, aber nie war es so ausgedehnt wie heute.
Das Geschenk an dich dazu, dass du 65, 66 Jahre miterleben konntest, ist ja was Besonderes. Hat man nicht planen können, dass du so lange durchhältst. Und du hast in diesem Haus ja auch einen ganz wichtigen Dienst nahegetan. Neben Leitung, neben Vorstand lag dir ja ein Feld immer am Herzen. Alles, was mit Technik, mit Medien zu tun hat. Du bist ja der, der die LaHoe, sag mal so, in die digitale Welt hineingeführt hat.
Naja, also ich bin halt Techniker und habe bei meinem Studium intensiv Physik gehört und auch Abschluss gemacht. Eine hohe Hürde übrigens in dem Studium. Physik ist sehr anspruchsvoll. Aber es hat mich immer sehr interessiert und ich habe auch in den Firmen, in denen ich früher gearbeitet habe, sehr früh begonnen mit Computern und mit irgendwelchen digitalen Geräten
zu arbeiten. Und dazu gehört ja auch, dass du relativ früh die LaHoe in die Stream-Welt reingeführt hast.
Ja.
Also wann haben wir angefangen? Ich weiß das gar nicht mehr. Wann
2005 haben wir die ersten. Also die sind hier im Speicher da.
Ja, genau.
2003 haben wir schon, aber
Audio und dann Audio kam irgendwann noch
dann kam Video
dazu. Und dazu. Wenn Sie das anschauen heute, dann merken Sie, es war die Zeit, wo die Bilder immer so stehen blieben und man nicht dachte, geht's noch weiter oder hört's jetzt schon auf, aber wir waren in der Audio und Stream Videowelt.
Ja, wir waren also sicherlich auch bei Corona, wir waren eines der wenigen geistlichen Werke, die so fähig waren, die Botschaft digital hinauszugeben.
Wir mussten nur die Drehzahl erhöhen, wir waren schon an Bord.
Ja.
So, und dann haben wir hier einen Nachfolger bekommen.
Das kam zu und so weiter. Ja.
Aber Eckart, du weißt, ich muss dich da durchführen, wir könnten noch Stunden reden, aber wir können dich ja nicht entlassen in die Kaffeepause, ohne ein Herzensthema von dir zu besprechen. Also, dass Gott dich geführt hat, dass er dich für dieses Haus zum Segen gesetzt hat, traumhaft, danke, wunderbar. Aber ein Thema ist das Israel-Thema. Wir kommen nicht hier raus ohne das Israel-Thema. Das Israel-Thema gehört ja zu LaHoe. Heilsgeschichte, Israel gehört dazu. Eben. Sag uns mal, wie oft warst du in Israel?
Ja, also ich war so etwa 60 Mal in Israel. Und habe sehr früh, also 63, das habe ich keine Gelegenheit gehabt zu sagen. Mein Bruder hat ja auch Interesse gehabt an den Städten. Und der hat in Anfang der 60er Jahre mal eine Reise gemacht. Er konnte sich das ja leisten. Und hat sehr viele Bilder gemacht von allen in der Bibel genannten Städten, nicht nur in Israel, sondern auch rum. Also bis Babylon und Ägypten und alles irgendwie. Und das hat mich natürlich auch interessiert dann. Und dann konnte ich also 63. Er hat dann seinen Taxifahrer hat er eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Das war ein Jordanier. Und der hat hier für die Firma gearbeitet. Und später wurde er auch dorthin geschickt in den Verkauf. Suhail Khoury hieß der, aus Taipeh. Und dann 63 schon. Da war Jerusalem noch getrennt.
Genau.
Man musste zwei Reisen machen. Eine Reise über Jordanien, Jerusalem Ost. Rein. Da konnte man nicht über die Grenze dann. Wer einmal darüber ist, der war das letzte Mal da. Und deswegen musste man dann wieder nach Hause und konnte dann Israel besuchen. Und da war ich also 63 das erste Mal dort. Und habe dort auch dann Leute natürlich, messianische Juden, war
dein Thema. Also dein Thema war ja nicht nur das Archäologische oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich dieses heilsgeschichtliche Phänomen, dass ja. Gott, wie wir in einer Zeit leben, Gottes Volk kommt zurück aus der Shoah, was für ein Wunder. Und tatsächlich, Juden kommen vermehrt zum Glauben an Jesus. Gemeinde entsteht in Israel. Ich denke, wir müssen sagen, wie viel Prozent der messianischen Gemeinden hast du schon mal besucht? Die Hälfte mindestens, oder?
Nee, also heute sind es so viele.
Heute sind es so viele.
Das ja. kann man also heute ja. nicht mehr so sehen, denn ich kann es ja schon seit einigen Jahren nicht mehr ja. ständig tun. Ja. Und deswegen, das hat sich sehr intensiviert dann. Das heißt, wir haben hier Israel-Konferenzen begonnen. Mhm. Schon in den 70er Jahren. Mhm. Anfang der 70er Jahre, mit Pinchas Lapide, mit Otto Michel, Professor, der ja das Delicianum da von Leipzig nach Ding und so weiter gebracht hat. Und dadurch haben wir auch sehr viel gelernt. Ich muss sagen, von Lapide den Vortrag Römerbrief lesen mit einem Juden, das ist mir heute noch ein Phänomen, wie viel wir da davon lernen können. Wirklich, also naja, ich kann es nicht ausführen.
Ja, klar.
Aber das war schon sehr viel gebracht. Und dann haben wir Benjamin Berger und sein Bruder Ruben, dann die Ruth Nissim. Die waren also schon
77,
ja, langsam.
Kam die später?
Nein, da noch nicht. Da noch nicht. Das waren die ersten Konferenzen hier. Mhm. Das war vor Lodens. Mhm. Und die Esther Dörflinger auch noch, wer irgend vielleicht Namen kennt. Ja, und dann kam also eine Führung, die muss ich auch noch kurz erklären. Die Firma wurde verkauft, hat ein großer Konzern gekauft, nämlich Schwalbach-Lubeka. Und die haben mich übernommen als Geschäftsführer. Und da habe ich also 5 Jahre für die gearbeitet, aber das war nicht meine Welt. Denn ich war einfach gewöhnt, in einer Firma zu arbeiten, die gläubigen Inhabern gehört, mindestens einer davon hier, und auch ein ganz anderes Verhältnis zur Belegschaft zu haben. In dem Konzern ist man mit dem Betriebsverfassungsgesetz unterm Arm durch die Firma gelaufen. Und deswegen habe ich dann eine Stelle gesucht und wir hatten vorher schon einen Kunden, das war die Firma Schock in Schorndorf, wo wir Kunststoffteile hergestellt haben. Denn wir hatten eine Elbatainer-Firma. Und da hat man mich übrigens auch nach Amerika geschickt, um die Lizenz zu erlernen, wie die funktioniert und dann hier einzuführen. Das war auch so ein neues Gebiet. Kann ich nicht ausführen. Aber hier sitzt die Frau Schock auch. Und wir haben zusammen vorher schon eine Japan-Reise gemacht, da war sie auch dabei. Und die beiden Inhaber der Firma Schock sind gläubig, Friedrich und Karl.
Genau.
Und die haben damals, ich war als Geschäftsführer schon Lieferant von denen, deswegen wir kannten uns gut. Und dann kamen die Ende 78. Wir saßen im Landhaus unten am Kamin und die haben dann gesagt, wollen Sie nicht zu uns kommen, wenn Sie schon, ich hatte schon einen Vertrag in einer anderen Firma. Und so bin ich dann in die Firma Schock gekommen, in der ich 28 Jahre insgesamt noch arbeitete, mit Teilzeitarbeit zum Schluss. Und das war eine sehr gesegnete Zeit. Und diese Firma, jetzt kommen wir nämlich zu Lodens, hat ein neues Werk aus dem Konkurs gekauft, mitten im Bayerischen Wald in Regen. Dass es eine Stadt Regen gibt, wusste ich gar nicht. Aber, und dann haben sie gesagt, ich hatte einen Vertrag als gesamttechnischer Leiter für alle Werke. Und jetzt war plötzlich dieses neue Werk und sie hatten niemanden, der das vielleicht aus der Taufe hebt. Dann haben sie gesagt, wir waren damals noch per Sie, Herr Mayer, wären Sie nicht bereit, Sie werden Ihren Vertrag noch erfüllt bekommen als gesamttechnischer Leiter, aber bauen Sie doch erstmal das Werk in Regen auf. Und so kam ich also
ins Bayerische.
Ja, ins Bayerische. Ich habe dort natürlich sofort nach gläubigen Ausschau gehalten und habe auch gefunden, die Schnurbeins, vielleicht ein Name, der bekannt ist. Ja. Und dann kamen David und Lisa Loden.
Aus Israel.
Ein Ehepaar aus Israel, die hatten eine Adresse in Deutschland. Hm. Und die war mitten im Bayerischen Wald. Es führt zu weit, das ist noch ein bisschen aus. Ist interessant, aber haben wir die Zeit nicht dazu. Auf jeden Fall, die kamen dahin, so habe ich die kennengelernt. Wir haben dann zusammen evangelisiert auf dem Marktplatz. Und dann kamen sie im Jahr darauf wieder, das war 79 das erste Mal, kamen im Jahr 80. Dann habe ich sie gleich mal hierher geholt, dann haben sie hier am Mittwoch gesprochen. Mhm. Und auf dem Weg von Regen bis hier und wieder zurück haben wir nur über theologische Fragen, nämlich Heilsgeschichte, gesprochen. Mhm. Und die waren so aufmerksam, so große Augen gemacht. Und David Lodhen sagte immer, er ist nicht ein Mann der Visionen, aber in diesem Fall hatte er den inneren Auftrag empfunden, dass er eine Gebetsbrücke zwischen Israel und Deutschland aufbaut.
Genau.
Und ich würde nicht sagen, der Herr hat zu mir gesprochen. Ich bin kein Charismatiker. Mhm. Aber ich hatte den klaren Auftrag, dass ich möglicherweise der Brückenpfeiler in Deutschland
auf der Seite bist, genau. Ja.
Und so ist das entstanden. Und wir haben dann hier den gemeinnützigen Verein Fürbitte für Israel gegründet, der bis heute besteht, und haben begonnen mit Gebetsbriefen, die wir bis heute, wie gesagt, ziemlich über 40 Jahren schon herausgeben, weil David sagte immer, ja, beten für Israel ist schön, aber wenn man nur sagt, Herr segne Israel, Amen, dann ist es dünn. Man muss etwas wissen, was geschieht. Man muss Verbindungen, auch persönliche Beziehungen haben. Und so kam es dazu, dass wir dann auch die persönlichen Beziehungen aufgebaut haben und ich sehr oft nach Israel reiste. Wir haben von der Firma Schock her dann einen Lizenznehmer in Israel gehabt. Und dadurch hatte ich geschäftlich auch oft die Möglichkeit und habe das kombiniert. Deswegen kamen auch so viel Reise zusammen.
Eckart, noch tausend Sachen.
Ich muss
unterbrechen, die Uhr läuft, weil ich da noch eine Sache drin reinhaben will. Nämlich, ganz wichtig für dein Israel-Verständnis war ja immer, du hast auch, und das hast du auch in die Höhe reingebracht, auch immer ganz bewusst Kontakt gehabt zu den arabischen Christen.
Das wollte ich noch.
Das ist wichtig.
Das ist mir sehr wichtig.
Die arabischen Geschwistern.
Ja, die nennen sich übrigens Palästinenser, weil sie Palästinenser sind und sagen, arabisches Volk gibt's gar nicht.
Da für unseren Kulturkreis reicht es.
Ja, ist in Ordnung. Ja. Und also da habe ich also dann evangelikal gläubige Palästinenser kennengelernt und habe gemerkt, dass auch Lodhens sehr gute Kontakte haben, sehr geschwisterliche. Sie wollten eins sein in Christus. Aber der Abstand in Israel ist groß. Und dann haben wir hier gesagt, wir haben einen neutralen Ort, da laden wir diese Geschwister ein.
Also für unsere Sprache evangelikal geprägte arabische Christen mit messianischen Juden auf deutschem Boden.
Auf scharfe Boden. Mischung. Und dann, da drüben sind wir gesessen im Seminarraum 2 und haben also 5 Konferenzen insgesamt gehabt. Und ich darf sagen, die Einheit in Christus ist enorm gewachsen. Und es ist uns bewusst geworden, dass wir, die und wir als Heidenchristen in Anführungszeichen und messianische Juden gemeinsam eingepfropft werden in den Israel-eigenen Ölbaum, durch den Glauben an den Messias Israel. Und so sind wir eingepfropft gemeinsam in Jeshua, heißt ja. Und das ist uns groß geworden und wichtig. Und deswegen bis heute habe ich, also ich habe jetzt an Weihnachten war wieder eine Familie hier, diese palästinensischen Christen. Und auch in der PA. Und ich habe bis zum heutigen Tage, also das letzte Mal vor Mittwoch, jeden Mittwochmorgen eine Gebetsgemeinschaft. Da ist etwa die Hälfte palästinensische Christen und messianische Juden. Ja, und dann Neutrale wie ich.
Und das läuft per Zoom dann.
Das per Zoom natürlich, klar. Also ich sitze oben in meinem Büro. Ja, aber dass das möglich ist und denkbar und sich so lang hält und die wirklich so viel Interesse haben, das ist doch noch eine tolle Sache. Die Einheit in Christus wachsen zu sehen, das ist doch...
Ja, man spürt dein Herz, da schlägt dein Herz. Wow, also, Kat, hilft gar nichts. Ich war mir klar, was soll ich auch machen mit 91 Jahren und 45 Minuten, das kann nicht funktionieren. Aber immerhin haben wir einen Versuch gestartet und haben wir so einen ganzen paar Schneisen. Also, Schneise Lahö, Schneise Israel, Schneise, wie kommt man aus einem anthroposophisch geprägten Haus zum Glauben? Wie kann Gott einen da einsetzen und tatsächlich über Jahre und Jahrzehnte dich hier gebrauchen? Auch technisch, medientechnisch, Livestream. Herzlichen Dank, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Eckhardt. Vielen, vielen Dank. Der Mann ist da, seine Frau ist da. Also Sie können nachher noch natürlich noch die ganzen Details, alles in Details noch reinkriegen, was dazugehört. Von daher haben wir noch viele Möglichkeiten da. Aber Sie haben so ein bisschen gesehen, auch wie die biografische Welt vom Eckhardt mit der Lahö-Welt natürlich ganz eng verwoben ist.
Ja, und heute darf ich also mit meiner Frau zusammen, die sehr eng verbunden ist in allen Aufgaben dieser Art und in allem sehr intensiv mitmacht. Das ist sehr schön und ein großer Segen, muss ich wirklich sagen. Und wir dürfen also hier im Haus wohnen.
Ihr lebt sogar jetzt hier im Haus. Ja, genau.
Im ersten Obergeschoss, am Ende des Flügels da oben.
Kriegst alles mit und hältst alles aus. Auch Teensbibeltage und Jugendkonferenzen halten sie irgendwie aus, betend, ausharrend, fürbittend und hoffen, dass dann irgendwann vorbei ist. Also akustisch gesehen vorbei ist. Herzlichen Dank. Dankeschön. Himmlischer Vater, immer wieder staunen wir über deine Wirkungen. Ich danke dir dafür, dass du das hinkriegst. Du lässt dich auch von Kriegsgeschehen und ganz anderen geistigen Welten überhaupt nicht abhalten, in Menschenleben hineinzugreifen, Evangelium wirksam zu machen und dann über so viele Jahre Biografien zu prägen und zu bestimmen. Das macht uns Mut. Das macht uns dankbar. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Du bist der Gott, der Geschichte macht. Und das gilt im Großen und im ganz kleinen persönlichen Danke dafür. Danke auch für die zurückliegende Stunde und das, was wir hören und aufnehmen konnten. Auch was mit unserem Haus und Werk hier zu tun hat. Danke für allen Segen, den du auch an diesem Ort geschenkt hast und immer wieder schenkst. Dank sei dir. Amen.